ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo.
Gedanklich machen wir heute einen Italien-Ausflug in SWR 1 Leute, müssen dazu allerdings auch noch regelrecht in die Zeitmaschine einsteigen. Und da das für den Kopf vielleicht eine ziemlich große Herausforderung ist, hilft uns dabei Gabriel Zuchtriegel. Hallo.
Hallo.
Als Direktor des Archäologischen Parks Pompeji, sind Sie geübter darin, die Zeitmaschine im Kopf anzuschmeißen?
Ja, bei mir ist das Risiko gewissermaßen, dass ich nicht mehr zurückkomme. Ja? Dass ich lebe da zwischen den Ruinen und manche Leute, die in Pompeji lebten und manche, die auch starben, als die Stadt unterging. 79 nach Christus, Vulkanausbruch, Pompeji wird verschüttet. Die kennen wir ja, also die begegnen uns mit ihren Namen in Inschriften. Manche haben ihre Häuser, die können wir besichtigen. Und manchmal finden wir eben auch die Opfer. Und das wird dann alles plötzlich ganz nah. Und natürlich, man liest die Texte und guckt die Bilder an und so. Und dann manchmal holt einen dann der Freundeskreis oder Familie wieder mit so einem Ruck zurück in die Realität.
Wie Gabriel Zuchtriegel so arbeitet, was ihm bei seinen Entdeckungen wichtig ist und was sie über das Leben von damals verraten, darum geht's heute. Ist der Direktor des Archäologischen Parks Pompeji eigentlich Ihr Traumjob?
Traumjob? Eigentlich nicht in dem Sinne, dass ich es nie geträumt habe, vielleicht nie gewagt habe zu träumen. Weil in der Archäologie, also wir fangen an zu studieren und da wird einem erstmal gesagt, also hört mal Leute, wenn ihr irgendwie Geld verdienen wollt oder auch nur eine sichere Perspektive haben wollt, dann guckt mal woanders. Ja. Denn Archäologie ist wunderschön, ist manchmal auch sehr mühevoll, kleine Scherben studieren, zeichnen, viel lernen, alte Sprachen lernen, Griechisch, Latein. Aber es ist natürlich nicht so, wo unbedingt die Eltern dann begeistert sind, wenn man diesen Weg einschlägt, weil ja die sogenannte brotlose Kunst. Und insofern war einfach mein Traum, war einfach in dem Bereich zu bleiben. Ich habe dann viel früh in Italien angefangen auszugraben und zu forschen. Ja, und dann hat sich das so ergeben, das war eigentlich total verrückt. Ja, ich war in Italien, hatte da so ein dreijähriges Stipendium von der Humboldt-Stiftung für Forschung zu den griechischen Kolonien. Die Griechen waren ja auch in Italien, das ist so ein bisschen das Tolle, in Italien waren irgendwie alle. Und dann gab es die Möglichkeit erst in Paestum, wo ich dann 5 Jahre Direktor war und von da Pompeji, das ist für uns Archäologen, Archäologinnen natürlich, ja, ein absoluter Traumjob. Das ist so wie der Vatikan der Archäologie. Eine unglaublich große Verantwortung auch, ja.
Und der erste Deutsche in dieser Position zu sein, ist das irgendwas, was bei Ihnen eine Rolle spielt? Ist das besonders wichtig für Sie?
Also ich muss sagen, es hat nie so eine wirklich große Rolle gespielt. Also das fand ich ganz toll, als ich da angefangen habe. Ich war ja sehr jung und auch eben mit dem deutschen Hintergrund habe dann irgendwann die italienische Staatsbürgerschaft auch angenommen, habe als doppelte Staatsbürgerschaft. Naja, und das war irgendwie nie ein Thema. Also klar, es kommt manchmal zur Sprache, aber fast eher so, ja, positiv. Also im süditalienischen Kontext wird das irgendwie wertgeschätzt. Ja, da kommt jemand von außen. Ich habe nie wirklich Probleme damit gehabt und das hat mich auch ein bisschen überrascht.
Ich hatte halt eher gedacht, so, dass es ja auch eine wahnsinnige Anerkennung ist, Ihnen das Vertrauen zu schenken, in Italien diese Ausgrabungen zu leiten, also ja, von italienischer
absolut.
Seite.
Ja.
Und dass Sie dann vielleicht als Dank dafür die italienische Staatsbürgerschaft angenommen haben.
Ist nee,
das eine beidseitige Sache?
Die hatte ich tatsächlich schon angenommen und es war natürlich auch eine große Ehre und irgendwie, also für mich, ich lebe irgendwie zwischen diesen beiden Welten, groß geworden in Oberschwaben und dann raus in die Welt, über Berlin, wo ich studiert habe, Bonn, Italien. Also für mich war es emotional schon eine tolle Sache. Und ja, es war, glaube ich, großer Mut, auch von dem Minister damals mich zu ernennen. Da gab es erst so eine Auswahlkommission, da habe ich dann vorgesprochen. Und dann war ich eben unter den letzten 3 und der Minister hat sich dann für mich entschieden. Und ich fand das auch mutig, ja. Jung, ja, mit diesem ausländischen Hintergrund, also weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Aber ich hoffe, dass ich seine Erwartungen nicht enttäuscht habe.
Dann steigt der Druck ja wahrscheinlich auch für Sie. Was, das alte Pompeji, ist das eigentlich Ihre Lieblingszeit, mit der Sie sich beschäftigen?
Also ich habe gar nicht jetzt so eine Lieblingszeit. Immer in, was ich einfach spannend finde, ist der Abstand. Ja, 2000 Jahre, 2500 Jahre, die griechische Klassik, dann noch früher, wo das alles, die Griechen fangen irgendwann an zu schreiben, die Römer auch. Ja, diese völlig andersartige Gesellschaft, dass man sich klar machen muss, dass auch Dinge, die uns irgendwie vertraut vorkommen, eine Reise machen, ja, aber die hatten keine Karten. Die haben dieselben Sternbilder und Landschaften gesehen, aber hatten ganz andere Geschichten dazu und benutzen teilweise auch dieselben Worte, die wir immer noch benutzen, was weiß ich, Demokratie, Mathematik, ja, Jura, das kommt ja auch aus dem Lateinischen, und also Recht und Rechtsprechung und Liebe auch, ja. Gedichte, Dichtung und so fort, mit einer völlig anderen Bedeutung. Also dass man sich einmal diesen Abstand klar machen muss und dann trotzdem immer wieder entdeckt, es ist irgendwie eine einzige große Geschichte, wir sind alle ein Gespräch, wie Hölderlin gesagt hat, und wir können uns da drin wiederfinden.
Wie kann ich mir eigentlich Ihren Alltag vorstellen? Wo wohnt denn zum Beispiel der Direktor dieser Ausgrabung von Pompeji? Nah dran oder ist das fußläufig schon?
Nicht zu nah, nicht zu nah.
Das ist auch wichtig?
Naja, wir sind auch Denkmalbehörde. Und ich glaube, wenn ich jetzt da in Pompeji auch noch wohnen würde, Denkmalbehörde heißt, wir machen also auch Baugenehmigungen und so, haben wir auch eine Rolle. Und ich glaube, das wäre dann so wie das Bürgermeisterphänomen, dass man dann wirklich gar keinen Feierabend mehr hat.
Ne? Und immer angesprochen wird.
Und möchte dann natürlich auch antworten und die Leute irgendwie nicht da stehen lassen und so. Also im Moment in Neapel wohnen wir und das ist relativ nah an Pompeji dran. Und ja, der Alltag sieht aus, natürlich ganz viele Besprechungen. Es geht sehr viel um Vermittlung innerhalb des Parks. Wir sind ja über 400 Leute, die da arbeiten. Natürlich außerhalb Besucher. Wir haben jeden Tag 15.000 bis 20.000 Leute, die zu uns kommen aus der ganzen Welt. Und jeder hat natürlich seine berechtigten Erwartungen. Und jede, und ja, das ist also für mich total spannend. Es sind einfach ganz unterschiedliche Herausforderungen, auf die ich null vorbereitet wurde durch mein Studium. Das soll jetzt keine Kritik sein, ich wollte auch gar nicht. Ich hatte gar nicht die Vorstellung, dass ich mich mal mit Denkmalschutz und Konservierung und Besucherdiensten und Ausstellungen und so beschäftige. Ich wollte einfach die alten Römer und Griechen erforschen.
Aber gerade diese Konservierung, wie anspruchsvoll kann ich mir das eigentlich vorstellen? Etwas freizulegen ist das eine, aber das halt auch zu schützen, dass es über Jahre und Jahrzehnte dann gesehen werden kann.
Unheimlich. Das ist wirklich das, was einem schlaflose Nächte bereitet. Und wo wir auch total allein dastehen. Das muss man sich mal klar machen. Das war mir selber nicht so klar, als ich nach Pompeji kam. Es gibt ja kein anderes Pompeji. Ja, es gibt keinen Ort, der vergleichbar ist in der Ausdehnung der Ausgrabung und in dem im Erhaltungszustand, dass man da also die Fresken wiederfindet und Holz und Objekte, wo sie standen an jenem Tag, am 24. August 79 nach Christus. Das ist also wirklich einzigartig. Und das heißt aber auch, wir können natürlich uns mit anderen wichtigen Städten unterhalten, so generell, aber wir können jetzt nicht auf jemand gucken und sagen, ah, okay, die machen es so, also lass uns das auch mal ausprobieren. Wir müssen wirklich immer wieder den Antrieb und den Mut finden, uns was Neues zu überlegen, denn ansonsten geht das weiter, was leider in den letzten 2,5 Jahrhunderten passiert ist. Die Ausgrabungen fangen an 1748. Ja, und viel ist einfach verloren gegangen durch Wind und Wetter und ja, nicht, ja, ein bisschen vernachlässigt. Anfangs wusste man auch gar nicht genau, wie restaurieren, wie ausgraben. Das musste sich alles noch entwickeln. Ja, und das kann man sich manchmal wirklich, ja, kommen einem fast die Tränen, wenn man das anguckt. So eine Zeichnung von einem Haus, das, sagen wir mal, 1800 ausgegraben wurde. Und heute, manches wurde abtransportiert. Das hat sich dann im Museum bewahrt und das andere ist oft leider großteils der Zerstörung anheimgefallen. Und da sich einfach neue Dinge zu überlegen, dass das nicht mehr passiert jetzt natürlich und dass das nicht mehr passiert, nicht nur in der Villa der Mysterien oder dem Haus der Wettier, was so Highlights sind, sondern in allen über 13.000 Räumen, die aus dieser antiken Stadt bekannt sind. Die Pompeji sind ungefähr 66 Hektar, zwei Drittel ausgegraben, also eine riesen Fläche. Und jeder Raum ist einzigartig, erzählt eine einzigartige Geschichte.
Und das heißt, wenn Sie sagen, zwei Drittel sind freigelegt, ist das Ihr Anspruch dann zu sagen, das eine Drittel dann bitte auch noch?
Absolut nicht, absolut nicht. Das ist sozusagen wie ein Schatz, den wir für spätere Generationen bewahren. Alles, was ausgegraben wird, muss dann ja auch bewahrt werden. Und wir haben jetzt angefangen, das erste Mal in der Geschichte Pompejis da mal ein bisschen zu rechnen und das auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Wir haben so ein großes Monitoring-Projekt, wo wir etwas systematisch und möglichst in Echtzeit versuchen zu kapieren, was in jedem dieser 13.000 Räume passiert. Und ja, da zeigt sich einfach, die Kosten sind gar nicht weder die Ausgrabung noch die Restaurierung dann in der Folge der Ausgrabung, sondern das, was man jährlich da reinstecken muss in Instandhaltung, damit eben der Erhaltungszustand gewahrt wird und damit es nicht bergab geht und wir wieder wie in der Vergangenheit mit Riesenproblemen zu kämpfen haben in der Presse, Pompeji wird nicht richtig geschützt und so. Und das ist auf jeden Fall zu vermeiden. Und ja, also ausgraben sehr, sehr vorsichtig in Pompeji, ein bisschen mehr außerhalb von Pompeji, weil ich denke, da ist einfach noch wahnsinnig viel zu entdecken und zu forschen und zu entwickeln, auch touristisch. Und das ist so ein bisschen unsere Strategie.
Was ist denn eigentlich Ihr grundsätzlicher Antrieb? Ist es mit der reinen Neugier zu erklären?
Also Archäologie ist nicht ungefährlich, weil es führt einen so in fremde Welten, ferne Welten. Es hat ja auch was Mystisches. Es bringt einen in Kontakt mit ganz anderen Horizonten. Ja, das mythologische Denken, auch ja, der Ursprung des Christentums und so in dieser Zeit. Also spirituell, materiell natürlich auch. Eine ganz andere Wirtschaft, eine ganz andere Verhältnis Mensch, Umwelt und so. Und also ich glaube, was mich anfangs vor allem fasziniert hat und angetrieben hat, war diese Möglichkeit, es geht doch ganz anders. Wir leben heute so, ja, und denken, das ist alles normal und so verhält man sich eben und so ist die Gesellschaft. Aber dann guckt man zurück und man braucht gar nicht so weit zurückzugucken und sieht, es geht alles irgendwie ganz anders. Und mit der Zeit habe ich dann aber festgestellt, irgendwie, es hat mich was eingeholt und zwar die Menschen, ja, die, wir machen jetzt ein Projekt mit jungen Menschen aus der und Schulkindern aus der Umgebung, die machen Theater, kommen dann nach Pompeji und im antiken Theater führen sie dann jedes Schuljahr ein antikes Stück auf. Das ist auch so ein bisschen umarbeiten und an ihre eigene Erfahrung anpassen und so. Super Erfahrung für die, für uns ganz toll. Das verändert wirklich was in deren Umgang auch mit dem sogenannten Denkmälern und dem Erbe, dem kulturellen Erbe und so. Weil die oft auch aus ja, Umständen kommen, die sehr bildungsfern sind, wie man so sagt. Also die das ist so das Umfeld von Neapel, ja, Peripherie, auch sozial nicht ganz einfach, Gewalt teilweise, organisierte Kriminalität und so. Damit kommen die teilweise sehr früh in Berührung. Und da ist einfach dieser Ausschnitt, den die da bekommen, dieser Einblick, was potenziell wirklich die auf ganz andere Gedanken bringt. Und das finde ich extrem wichtig, auch aus meiner eigenen Erfahrung raus. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, irgendwie geht es mir doch immer um die Menschen. Also die Erfahrung, ja, sei es in der Vergangenheit, aber jetzt auch mit diesen jungen Leuten zu arbeiten, einfach toll. Und vielleicht war die Archäologie nur ein riesenlanger 2000-jähriger Umweg. Ja. Und ich hätte auch irgendwie Lehrer oder Gemeindepastor werden können oder was weiß ich.
Ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, den ich ganz spannend fand. Die Erforschung der Vergangenheit ist ein Ausbruch aus dem Gefängnis der Gegenwart. Ich glaube, den haben Sie tatsächlich mal gesagt. Und das macht ja auch schon so deutlich, dass man halt wirklich das, dass man das als eine, was ist es, nicht eine Flucht, das meine ich gar nicht, aber dass es halt unwahrscheinlich viel Fantasie ja dann auch braucht, um sich sozusagen in diese alte Zeit gedanklich zu manövrieren.
Mhm. Ja, wir haben alle, glaube ich, unheimlich viel Fantasie. Wir tendieren vielleicht manchmal dazu, das ein bisschen zu vergraben, weil es uns manchmal auch ein bisschen peinlich ist oder weil es vielleicht als Kind kindlich gilt und so. Ich habe es halt erlebt als jemand, der im kleinen Dorf in Oberschwaben aufgewachsen ist, und da war es schon sehr strikt, was so in Ordnung ist und was eher nicht und so, ja, und habe dann diese Orte gesehen. Bei uns in der Nähe gab es einen Ort, der heißt Tavern, kommt natürlich aus dem alten Latein Taberna, und das geht also auf ganz alte Zeiten zurück. Und sich dann vorzustellen, habe ich schon als Kind mir vorgestellt, wie war das damals, als der Ort entstanden ist, als wahrscheinlich so eine kleine paar Häuschen an der Römerstraße, wie sie dann auch heute noch heißt. Also die Römer waren ja in Süddeutschland. Und wie hat sich das alles entwickelt? Und die alten Bauernhöfe anzugucken und sich vorzustellen, wie haben die Leute da gelebt vor 100 Jahren, als es noch keine Zeitungen dahin kamen und Fernsehen und so weiter, ja. Wie hat das funktioniert? Und was hatten die für eine Erfahrung der Welt und für eine Perspektive? Und ich glaube, diese Fantasie, die haben wir alle. Und wir Archäologen sind manchmal nicht besonders gut darin, die zu stimulieren in unseren Erklärungen und Ausstellungen und so. Wir bemühen uns. Naja, und ich glaube, da kann sich noch ganz viel tun.
Aber das stelle ich mir besonders herausfordernd vor. Geschichte zu finden ist das eine, aber so die damaligen Lebensumstände dann zu verstehen. Wie geht das? Also ein Gebäude freizulegen, okay, aber dann zu wissen, was fand damals dort statt?
Ja, also Archäologie fängt eigentlich an im 18. Jahrhundert als so ein Knall, eine Art Revolution. Das hat was ganz Gesellschaftliches. Man untersucht die antike Kunst. Ja, damals, muss man sich vorstellen, die Männer liefen mit Perücken rum, die Frauen mit Korsetts, fielen ständig in Ohnmacht, konnten nicht richtig atmen und so. Also die Kirche hatte unheimlich viel Macht. Uneheliches Kind war natürlich eine Tragödie und so. Homosexualität, es war also alles, es gab keine Demokratie, ja, auch das. Und dann gucken die Leute in die Vergangenheit und sehen, oh, die in Pompeji, die haben ja gewählt. Jedes Jahr haben sie ihre Stadtverwaltung gewählt. Und all dieser freie Umgang mit dem Körper und mit der Sexualität, der aus den Bildern spricht, manchmal auch ein bisschen zu frei, das war dann auch ein bisschen erschreckend. Pan, der Sex mit einer Ziege hatte, gibt es eine Marmorskulptur, die das zeigt. Also das ging dann manchmal ein bisschen zu weit, aber insgesamt war es einfach so ein Gegenmodell zu einer vielleicht als bedrückend oder restriktiv empfundenen Gegenwart. Und diesen Impuls, den hat die Archäologie dann mit der Zeit verloren, weil sie eben ein akademisches Fach wurde und so weiter. Aber ich glaube, den können wir wieder aufgreifen. Natürlich nicht mehr in der Weise wie damals, aber zu sagen, es geht ja eigentlich nicht um die Kunstwerke, es geht auch nicht um die sogenannte materielle Kultur. Das wäre ein bisschen weiter gefasster Begriff. Da kommt dann auch der Kochtopf mit rein, der kein Kunstwerk ist, aber trotzdem irgendwie interessant. Sondern worum geht es denn eigentlich? Um die Menschen dahinter, um deren Erfahrung. Und um das zu verstehen, hilft Archäologie ungemein, weil sie natürlich Licht wirft auf all das, was die schriftlichen Quellen oft außer Acht lassen, die von einer ganz, ganz kleinen Minderheit, hauptsächlich Männern aus der Oberschicht, geschrieben wurden. Und andererseits, wenn man dann die Texte liest aus der Antike, in der antiken Sprache, mit dieser Mentalität und sich dann die Gebäude in Pompeji dazu anguckt, dann braucht es wirklich gar nicht viel Fantasie, das erwacht zum Leben, ja.
Und Sie haben es gerade angesprochen, die Oberschicht, Sie haben von Kunst gesprochen, die man dann sozusagen als erstes mal untersucht. Haben wir in der Vergangenheit, wenn wir auf archäologischen Spuren waren, vor allen Dingen eher so das Leben der reicheren Menschen ins Auge genommen?
Klar, und da haben die auch ein bisschen drauf abgezielt. Also die in Rom, ja, wenn man sich Rom anguckt, da kann man das Kolosseum sehen und die Theater, die öffentlichen, die Foren, ja, die Kaiserforen, das Forum Romanum. Also wir sehen quasi das, was die absichtlich als dauerhafte Monumente hinterlassen haben. Das stand schon von vornherein mit im Raum, diese Idee, etwas zu bauen, was für die Ewigkeit ist. Und das ist also sozusagen sowas wie eine offizielle Biografie, die uns die Römer hinterlassen haben. Mhm. Hier, guckt, das waren wir. Mit Inschrift drauf, Kaiser so und so hat das gebaut und ich war der und der, Porträt, Büste und so weiter. Und die Archäologie in Pompeji, ja, die da in irgendwelchen kleinen Hintergassen gräbt und in Bordellen und Schenken, Kneipen, kleine Wohnungen, natürlich auch große Stadtpaläste. Ja, das ist sozusagen das Unbewusste, das kollektive Unbewusste, was die gar nicht wollten unbedingt, dass erhalten bleibt und was die dachten, das interessiert sowieso keinen. Für uns ist es aber gerade darum vielleicht noch interessanter.
Aber wenn man gar nicht wollte, dass es sozusagen in eine andere Zeit transportiert wurde, wie finden Sie es dann trotzdem heraus? Wie zum Beispiel die Unterbringung der Sklaven waren, dass die eher feucht und mit weniger Sonnenlicht auskommen mussten?
Na, in Pompeji graben wir und finden dann diese Zimmer und eine ganz besondere Technik, die es nur, wirklich nur in Pompeji gibt, erlaubt uns dann, die Möbel dazu zu sehen. Also du guckst wie in so ein Foto aus einer nicht allzu lang vergangenen Epoche. Denn die Asche, der Vesuvausbruch 79 nach Christus, zwei Phasen, grob gesagt. Erst fallen so kleine Steinchen vom Himmel, die Lapilli, das sind ganz heiße, aber relativ leichte kleine Lavasteinchen. Und die fallen und fallen und fallen den ganzen Nachmittag, durch die Nacht. Also das werden dann bis zu 3 Meter hohe Schichten. Die Stadt ist quasi nicht wieder zu erkennen. Dann hört dieser Regen endlich auf, dieser Regen der Lapilli-Steinchen. Die Leute atmen auf, die noch in der Stadt sind, denken, vielleicht haben wir es geschafft. Viele sind leider schon gestorben unter zusammenbrechenden Häusern. Ja, es gibt Erdbeben gleichzeitig und so. Manche kommen nicht mehr aus der Tür, weil diese Lapilli-Schichten die Türen verbarrikadieren. Ja, und die jetzt irgendwie noch können, die sagen, okay, wir haben es geschafft und versuchen langsam aus dieser Stadt rauszukommen, die sie kaum wiedererkennen, unter 3 Metern Lapilli. Und dann kommt die zweite Phase, eine heiße Aschewolke, so eine Art Lawine aus heißem Aschestaub, der alles Leben auslöscht, was noch in Pompeji ist. Die Leute unter sich begräbt, dann hart wird, harter Boden, der Körper zersetzt sich, lässt einen Hohlraum in diesem Ascheboden und somit haben wir das Negativ. Ja, und das wird dann ausgegossen in Pompeji mit Gips und dadurch kann man dann tatsächlich diesen Leuten ins Gesicht schauen. Also eine ganz einzigartige Fundkategorie oder ich weiß gar nicht, wie man es genau nennen soll. Und das Gleiche geht eben mit anderen sogenannten organischen Materialien, also alles, was sich zersetzt, Stoff, Holz, also diese Holzpritschen der Sklaven, ja, die sehen wir jetzt wieder vor uns, genauso wie sie damals an dem Tag liegen gelassen worden sind, mit der zerknüllten Bettdecke und mit keiner Matratze, das war schon Luxus, sondern so eine Art Netz, was da aufgespannt wurde, also wie so ein bisschen so eine Hängematte und darauf legte man dann einfach die Decke. Das sind einfach Einblicke, das steht in keiner Quelle. Damit hat sich niemand die Mühe gemacht, das irgendwie aufzuschreiben und zu dokumentieren. Und wir sehen das jetzt und können es natürlich dann mit anderen Quellen in Verbindung setzen. Also ganz, ganz spannende neue Einblicke.
Sie haben das Datum eben schon genannt. Es geht, es dreht sich in Ihrem Buch Pompejis letzter Sommer genau darum, das Leben im Anschluss an eine Naturkatastrophe, den Ausbruch des Vesuvs im Jahr 79 nach Christus. Was ist das für ein Buch, habe ich mich gefragt. Ist es ein rein wissenschaftliches Buch, würde ich sagen? Nein.
Ja, nein. Also es ist...
ganz klare Antwort.
Es ist ein Buch, was sich natürlich an alle richtet. Und ich habe versucht, so zu schreiben, dass man kein Studium braucht, um es zu verstehen, natürlich. Aber es ist vielleicht auch kein streng wissenschaftliches Buch in dem Sinn, dass ich ganz verschiedene Dinge vermischt habe, die zumindest so wie ich studiert habe, streng getrennt waren. Also wir studieren ja die Archäologie, klassische Archäologie beschäftigt sich mit der griechischen und römischen Antike, also Pompeji, Athen und so weiter, Olympia. Das ist auch die Zeit, in der natürlich ganz viel Neues entsteht, was uns noch heute prägt. Darunter eine nicht unwichtige Sache, das Christentum. Ja, das ja im, ja, im Judäa, Galiläa entsteht, aber dann ziemlich schnell sich im ganzen Reich verbreitet. Auch in Pompeji gibt es Spuren von, dass die zumindest davon wussten, dass es gab da irgendwelche Spinner, die was ganz Neues, ja, schlägt dich jemand auf die linke Wange und so, halte die andere hin. Das war für die natürlich erstmal komplett unverständlicher Humbug. Ja, das war, ging allen gesunden Menschenverstand zuwider. Aber trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, ja, verbreitet sich das. Und einfach zu verstehen, warum, wie konnte das möglich sein? Und komischerweise, Pompeji ist ja eigentlich ein wunderbarer Ort, um sich das mal anzugucken. Denn in Pompeji haben wir quasi so eine Art eingefrorenes Bild dieser Gesellschaft in den Jahrzehnten, als das so langsam losging. Und komischerweise hat sich nie jemand mit dieser Frage so beschäftigt, zu sagen, gucken wir uns doch mal an, diese Gesellschaft in Pompeji, was war, lief da irgendwie gut und wo waren die Probleme, die dann die Leute dazu gebracht haben, langsam sich ganz anderen Antworten zu öffnen, spirituell und dann natürlich auch im konkreten Zusammenleben irgendwann.
Jetzt ist die Wissenschaft ein breites Feld. Wenn Sie sagen, ich gehe mal eine Gesellschaftsstudie an damals, bekommen Sie da nur Applaus unter Kolleginnen und Kollegen oder wird das auch so ein bisschen kritisch gesehen? Was versucht er jetzt schon wieder?
Ja, wir sind immer sehr kritisch untereinander. Das gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Es gibt natürlich so ein bisschen, ja, auch so einen Wettbewerb und das ist auch richtig. Ich glaube, dass es heute ganz anders ist als zum Beispiel vor 20 Jahren, als ich studiert habe. Also da hat sich schon sehr viel getan. Ich glaube, die Archäologie wird sich langsam klar. Wir müssen irgendwie, wir können nicht so weitermachen wie bisher, einfach da unser Orchideenfach pflegen, sondern wir müssen schon der Gesellschaft Antworten geben, warum braucht es uns eigentlich? Ja, das ist ja nicht nur eine Frage von Museen und Universitäten, sondern wenn man jetzt da irgendwo eine Autobahn baut oder einen neuen Flughafen oder U-Bahn, ja, dann findet man ja manchmal archäologische Überreste. Also das verzögert die Arbeit, dann muss das alles dokumentiert werden. Wozu? Und da müssen wir einfach Antworten geben. Und die Antwort kann nicht mehr sein, na, das gehört eben zum Bildungskanon. Ja, Römer und Griechen, das ist klassische Bildung, humanistisch. Ich glaube, das reicht nicht. Das tut uns auch selbst nicht gut. Wir müssen sagen, warum interessieren uns die Römer und die Griechen noch heute? Und ich glaube, das, was ich in dem Buch Pompejis letzter Sommer versucht habe zu machen, ist halt eine Antwort. Es gibt ganz viele, ja, das ist überhaupt nicht die einzige, aber sagen, wir kommen ja daher, ob wir jetzt wollen oder nicht. Man muss nicht überhaupt nicht christlich sein, um zu verstehen, wie sehr die christliche Religion den Westen geprägt hat und der Westen dann natürlich auch wieder durch die Globalisierung und Kolonialismus und so weiter die ganze Welt. Also wo kommt das her? Und man guckt, wo kommt's her und findet was ganz anderes als das, wie es uns so in unserer jüngeren Geschichte entgegentritt, also eine Welt voll von natürlich Gewalt und ja, aber auch Schönheit und wo sich dann eine damals eben völlig verrückte neue Idee Bahn bricht.
Sie wählen ja teilweise einen regelrecht boulevardesken Ansatz, habe ich das Gefühl. Also Sex and Crime, Sie haben es eben schon so ein bisschen angerissen aus der Zeit damals. Sie schreiben von der Halbwelt von Pompeji über Darkrooms von damals. Das machen Sie ja ganz bewusst. Also meine Aufmerksamkeit hatten Sie dadurch. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine. Aber das ist ja eine bewusste Art und Weise.
Ja, es ist aber auch der Versuch, einfach aus gewissen floskelhaften und sich Formulierungen, die sich so eingebürgert haben, mal auszubrechen. Ich glaube, dass, also ich sehe das gar nicht als was irgendwie Forciertes, sondern ich versuche einfach die Dinge so zu sagen, wie sie sind und es jemandem zu erklären, der heute lebt und ja, da einfach Analogien herzustellen, die einem Leser, einer Leserin von heute eingänglich sind. Also ich versuche mir, die Dinge, die ich schreibe, habe ich mir selbst oft als Erster so klar gemacht. Ich habe gesagt, was haben wir eigentlich vor uns? Was ist überhaupt Sklaverei? Wir haben vorher von Sklavenunterkünften gesprochen. Oder ja, was bedeutet eigentlich diese Omnipräsenz des Sexuellen, nicht nur in den Bildern in Pompeji, diese Erotik, die überall uns entgegentrifft, manchmal auch fast pornografisch, sondern auch die Texte, was die da so an die Wand schmieren. Ja, die WhatsApp der damaligen Zeit, haben sie sich irgendwie Grüße an die Wand, oder eben oft Beleidigungen, ja, oft sehr vulgär, ich würde sagen 60% ungefähr sind quasi unübersetzbar, zumindest für unsere vorhergehenden Forschergenerationen, die das alles streng in Latein immer nur kommentiert und ediert haben. Womit haben wir dann eigentlich zu tun? Und oft sind das dann so Krusten, die sich da draufgesetzt haben, auch in unserem Fach, also das ist nicht nur eine Sache der Öffentlichkeitsarbeit, ja, wo ja, man spricht dann von ja, von erotischen Wandbildern. Manchmal ist es einfach Pornografie, dann muss man das auch so benennen. Und sich dann aber fragen, was heißt das in der Zeit? Und heißt es was anderes als heute? Ja, natürlich, es ist nicht dasselbe wie heute.
Ganz vorne in Ihrem Buch ist eine Karte angelegt vom alten Pompeji und ich bin über so zwei Beschriftungen, zwei Standortmarken gestolpert. Vielleicht können Sie mir die ein bisschen näher erklären. Zum einen das Haus von Sodom und Gomorra und die Villa der Mysterien. Was ist genau da passiert in diesen beiden Häusern?
Das wissen wir nicht so genau. In beiden Fällen übrigens. Also Sodom und Gomorra ist eine ganz verrückte Geschichte. Da wird im 19. Jahrhundert wird dieses Haus ausgegraben. Und Wandinschrift. Erst, das dauert 20 Jahre, bis die veröffentlicht wird, weil die Leute schlicht wahrscheinlich nicht glauben konnten, was sie da sahen. Da hat jemand an die Wand geschrieben, Sodom Gomorra. Also die beiden Städte, die im Alten Testament, im hebräischen Teil der Bibel, zerstört werden von Gott. Jahwe lässt Feuer und Schwefel regnen auf diese Städte, weil sie eben so sündhaft sind. Sodom, daher kommt auch Sodomie, Sodomit und so, diese Begriffe. Und es hat was Sexuelles. Also die Sünde wird als ein, ja, eigentlich ist es geht um eine homosexuelle, ja, versuchte Gruppenvergewaltigung. Ja? Auch wenn man jetzt das mal so übersetzen will. Mhm. Und ja, also diese Sünde sozusagen wird bestraft in einer ganz ähnlichen Weise, wie Pompeji dann eben untergeht. Feuer, Schwefel, Asche. Ja. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch seit dem Beginn der Ausgrabung gesehen, oh, also das passt ja gar nicht so zur christlichen Sittenmoral, was da alles rauskommt. Und das hat schon für sehr viel Kopfzerbrechen geführt. Und diese Idee, dass Pompeji so eine Art Gomorra, Sodom ist, was eben auch dann durch eine göttliche Strafe zugrunde ging, die gibt es seit der Antike. Also schon die ersten christlichen Schriftsteller haben mit diesem Gedanken gespielt, Tertullian und der heilige Augustinus und so weiter. Und dann gräbt man da und findet, da hat das jemand an die Wand geschrieben. Und dann dachte man, ja, war das vor dem Ausbruch oder ist da jemand zurückgekommen, hat gegraben und dann das nachträglich hingeschrieben? Sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass jemand, der natürlich das Alte Testament kannte, diese Geschichte, es gab in Pompeji auch übrigens eine kleine jüdische Community, hat da anscheinend eine Verbindung hergestellt. Vielleicht sollte das so viel bedeuten wie, hier ging's ja zu, hier geht's ja zu, wie. Oder wartet, es wird dann auch so enden wie. Aber das hat sowas Unwahrscheinliches, dass jemand das sozusagen vorausgesehen hätte, dass es ein bisschen Rätsel bleibt. Und das andere, was Sie gefragt haben, die Villa der Mysterien, ja, ist auch ein Mysterien. Nicht nur, weil sie heißt Villa der Mysterien, da geht es um Mysterienriten, Kulte. Also das heißt geheimnisvolle Kulte, die nur die Leute kennenlernen durften, die da mitgemacht haben. In dem Fall Riten des Dionysos. Da sind Frauen dargestellt bei verschiedenen Phasen dieses Ritus. Und das Mysterium für uns ist jetzt, abgesehen davon, was da genau passierte, was diese Bilder genau ausdrücken, ist, haben die das denn wirklich gemacht da? Mhm. Oder war das einfach nur eine schöne Dekoration? Denn es ist ja eine Villa, es ist also eigentlich ein Wohnhaus vor den Toren der Stadt.
Wenn solche Fragen offen bleiben, wie bei diesen beiden Beispielen, ärgert Sie das, dass man das nicht komplett erklären kann zum jetzigen Zeitpunkt? Oder ist das für Sie Ansporn zu sagen, da muss es noch mehr Anhaltspunkte geben?
Also ärgern tut es mich überhaupt nicht. Das ist ja sozusagen unsere Berufsgrundlage. Wenn jetzt alles klar wäre, dann bräuchte es auch keine Archäologen und Historiker mehr. Aber also wir haben ja ganz neue, faszinierende Entdeckungen, die uns jetzt auch geholfen haben. Zum Beispiel, darum geht es auch im Buch, die Villa der Mysterien, die vor über 100 Jahren ausgegraben wurde, nochmal ganz neu zu verstehen. Wir haben eine ähnliche Villa, ein Haus, ein großes Haus in Pompeji ausgegraben, wo ähnliche Bilder zutage kamen, völlig unerwartet. Und glaube ich, können jetzt dazu ein bisschen mehr sagen. Und was wir einerseits sehen, das finde ich ganz faszinierend, dass die es wirklich ernst gemeint haben. Also, dass diese Riten, das war nicht einfach nur so eine Dekoration, sondern das hatte was tief Religiöses, Spirituelles und sollte auch bewusst einen Anknüpfungspunkt herstellen mit dem Hier und Jetzt. Ja, der Mythos spielt ja in irgendeiner fernen Zeit und Vergangenheit und auch oft in einem fernen Ort. Aber in diesen Fresken ist ganz klar, es sind wir, die damaligen Pompeianerinnen und Pompeianer, die da jetzt irgendwie einen Anknüpfungspunkt suchen. Und auf der anderen Seite hat das aber alles was unheimlich Gebrochenes, Gespiegeltes. Also es sind Darstellungen, die auf andere Darstellungen verweisen. Es sind Bilder von diesen Frauen beim Ritus, die aber Bilder von Statuen sind, also Bilder von Bildern und so weiter. Das heißt, dahinter steckt einfach, glaube ich, eine Krise damals. Was ist überhaupt Realität? Was sagen diese Bilder überhaupt aus? Was bedeutet es überhaupt, wenn man sagt, das ist wahr, das ist tatsächlich, findet so statt? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage für uns heute, ja, mit virtueller Realität und künstlicher Intelligenz und so. Natürlich erstmal, was ist Wahrheit überhaupt noch in unserer heutigen Zeit? Und was hat das dann für Implikationen, für Auswirkungen auf unser Verhältnis zueinander und auch zu einem höheren, zu einem Transzendenten in spiritueller Hinsicht? Mhm.
Sie versuchen das ja wirklich immer in die unsere Zeit zu transportieren, das, was damals auch passiert ist. Und Sie sagen, dass es ganz viele Parallelen gibt, wenn wir alleine an diesem Vesuv-Ausbruch 79 nach Christus bleiben. Die Stimmung damals, wie lässt die sich beschreiben? Was ist die Parallele zu unserer heutigen Stimmung?
Also muss ich erstmal klar machen, Stimmung, von wem reden wir? Ja? Also die ein Drittel der Bevölkerung circa, das ist nicht so genau klar, waren vermutlich Sklavinnen und Sklaven. Also ein unheimlich großer Anteil. Und natürlich die Spuren dieser institutionalisierten Gewalt sind überall sichtbar. Es gab verschiedene Kategorien von Sklaven, manche waren liefen gewissermaßen frei herum. Das waren Servi Soluti, also gelöst. Die konnte man auch treffen in der Kneipe, beim Bad, in den Thermen und so. Das führte dann auch wieder zu gewissen Problemen. Ja, was passiert, wenn ich jetzt mit einem mich mit jemandem treffe und der kommt irgendwann raus, er ist ja ein Sklave. Oder wenn eine Sklavin und ein Freier oder andersrum, wenn die zusammen irgendwie eine Geschichte anfangen und dann Kinder haben. Ja, die Kinder der Sklaven sind natürlich automatisch auch Sklaven und so weiter. Also das war irgendwie ein Problem für die. Was aber auch zeigt, dass es natürlich vorkam. Und dann muss es auch gesetzlich irgendwie geregelt werden. Und dann gab es aber eine große Menge von versklavten Arbeiterinnen und Arbeitern, die wirklich eingesperrt waren an Ketten, Brandzeichen, Halsringe, Eisenringe, also ganz unmenschliche Dinge. Und man muss sich klar machen, dass das natürlich im Stadtbild überall präsent war. Überall arbeiteten Sklavinnen und Sklaven. Prostituierte waren natürlich meistens Sklavinnen, manchmal auch Sklaven. Es gab auch männliche Prostituierte. Und dass das eigentlich völlig normal war für die damalige Zeit, dass auch kein Philosoph sich jemals in der Antike darüber wirklich ernsthaft Gedanken gemacht hat. Das Maximum ist, dass jemand wie Seneca sagt ja, wir sollten die Sklaven irgendwie menschlich behandeln, ja. Aber über die Abschaffung der Sklaverei als Institution, darüber hat sich niemand wirklich Gedanken gemacht. Und naja, dann gab es eben so eine Art Mittelschicht auch, ja, die, glaube ich, ständig am Kämpfen waren, die ständig in Angst waren. Auf der einen Seite Abstiegsgefahr. Mhm. Es konnte ja leicht sein, dass ein nominell freier Bürger schlechter dasteht als ein Sklave. Der Sklave hat einen Herr, der gibt ihm was zu essen, und sei es nur darum, weil der Sklave für die antike Mentalität ein Instrumentum vocale, also ein sprechendes Werkzeug, ganz und unmenschliche Kategorie natürlich, aber das hieß natürlich, das Werkzeug muss gepflegt werden und der muss also über einen Monat kommen, sonst kann er nicht arbeiten, wenn er nicht genug zu essen hat. Es konnte leicht sein, dass ein freier Bürger schlechter dastand am Ende, nicht wusste, wie er seine Familie ernähren soll, buchstäblich nichts hatte. Ja, und das war sozusagen das eine Risiko. Das andere Risiko, es gab ja auch kein soziales Sicherungssystem und so, ne? Das andere, ja, Ambition war Aufstieg, sich zu verbessern wirtschaftlich und so. Ja, also das spielte eine sehr große Rolle. Pompeji ist eine Stadt auch der Händler und Seefahrer. Es hat einen Hafen und ja, Kutscher, und es gibt ganz viele so Unterkünfte. Also man muss sich vorstellen, die Leute kamen in die Stadt und fuhren weiter und reisten rum und so. Namen aus aller Herren Länder, aus dem Orient, und DNA-Analysen zeigen, da waren also Leute bis nach Britannien, vermutlich Sklavinnen, die in dieser Stadt lebten. Also auch ein Sprachengewirr und so. Und dann gab es eben eine Oberschicht, die im Grunde die Sache in der Hand hatte, die Wahlen oder sich so ein bisschen ausgemacht hatten. Das war ja nicht so wie heute. Also es war Demokratie, aber doch eine sehr andere Form. Also Wählerkauf und so. Im Grunde kein Problem. Wählerbestechung. Bisschen Brot verteilen oder so, ja. Das hat sicher Stimmen. Ja. Und ja, die hatten auf der einen Seite unheimliche Reichtümer, also was man da sieht, ja, du siehst ein riesiges Haus, 400 Quadratmeter Gartenanlage mit Springbrunnen und so, und daneben dann eine Wohnung, 20 Quadratmeter Wohnung, wo eine ganze Familie lebte. Ja, diese sozialen Kontraste, und das wirklich Tür neben Tür, das muss man sich vorstellen. Das war also ein bisschen die Stimmung in der Stadt, und diese Oberschicht, die aber so ein bisschen leer läuft und die nicht wirklich mehr hinter dieser alten römischen Weltereroberer-Ideologie steht, sondern auch so ein bisschen individualistisch und fatalistisch wird und ja, viel Wein trinkt und da abends feiert zwischen Luxus und Banketten. Und man hat jetzt ein Weltreich, ist Teil davon. Es kommen exotische Speisen und Seide und Gewürze aus fernen Ländern und man kann sich das alles leisten, wenn man zu diesem kleinen Teil der Bevölkerung gehört. Aber was ist der Sinn des Lebens? Und was gibt es da noch? Und wir müssen ja alle sterben und so. Und ja, also auch eine Zeit der, das kommt dann auch so in den Gesprächen und in den, bei den Banketten, soweit wir das rekonstruieren können, kommt diese Leere manchmal so ein bisschen raus. Hinter diesem großen Luxus und dieser Bilderpracht und Farbenpracht vielleicht auch ein bisschen Leere und Angst. Natürlich viel, viel Angst. Ich glaube auch, die Tatsache, dass man wusste, man hat hier ein Drittel der Bevölkerung ganz brutal mal versklavt und nutzt die wirklich aus, das schafft natürlich ein unheimliches auch Gewaltpotenzial und dementsprechend auch großes Angstpotenzial. Die Römer, die träumten von Sklaven, die abhauen, die aufbegehren gegen ihre Herren, die gewalttätig werden gegen ihre Herren. Das muss also ein ständiges Thema gewesen sein.
Also das heißt, wir haben es mit einem Riss in der Gesellschaft, verunsicherter Gesellschaft zu tun. Menschliche Verrohung, System der Angst haben Sie gerade auch so ein bisschen beschrieben. Das sind ja wirklich Punkte, die wir dann mal stärker, mal weniger stark ja auch heute auch immer noch spüren können. Die Frage ist jetzt natürlich, was können wir daraus lernen? Das heißt, ein Kapitel in Ihrem Buch, Pompeji sind wir, mit so Zwischenüberschriften wie worauf warten wir oder die Geschichte ist jetzt. Was kann uns die Geschichte bringen?
Ja, ich glaube, also das letzte, ich möchte jetzt das nicht zu sehr vorwegnehmen. Das letzte Kapitel, es geht um Zeit, es geht natürlich um den Abstand auch und um ich sag's mal so, die Leute, die am 24. August morgens aufgestanden sind in Pompeji mit diesen ganzen Problemen und diesen ganzen Fragen und offenen Fragen und Wünschen und unerfüllten Hoffnungen vielleicht, was hätten die anders gemacht, anders gesehen, wenn sie gewusst hätten, das ist heute der letzte Tag? Für viele. Es gab ja auch Überlebende natürlich. Aber es könnte der letzte sein. Und was ist an unserer Situation so viel anders als an der dieser Leute, die es natürlich nicht wussten? Aber wir können uns das ja klar machen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Und Geschichte ist in diesem Sinne jetzt. Wir sind Geschichte. Von unserem Tun hängt sehr viel ab. Nicht nur im Privaten, sondern ja, wir sind alle Teil einer großen Geschichte und unsere Zeit hat natürlich ganz andere Fragen. Ich denke da vor allem an das Ökologische und ja, Gerechtigkeit ist wieder ein ganz großes Thema jetzt auf globaler Ebene. Ja, was ist unsere Rolle darin? Und ich glaube, sich mit Geschichte zu beschäftigen, sollte einen immer wieder auf diesen Punkt zurückbringen und sagen, wir gucken zurück und wir sind aber Teil derselben Geschichte. Deswegen sind Pompeji wir und natürlich noch aus anderen Gründen. Wir erhalten ja auch Pompeji und bewahren es und erforschen es und so. Ja, aber eigentlich Zeit wird etwas sehr Relatives. Komischerweise, je mehr man sich damit beschäftigt und je mehr man in die Vergangenheit taucht, je präsenter wird sie.
Jetzt heißt Ihr Buch, ohne dass wir was vorweggreifen wollen, Pompejis letzter Sommer. Wenn ich jetzt nur vom Titel ausgehe, steckt dann da schon wenig Hoffnungsvolles auch für uns drin?
Nein, überhaupt nicht. Pompeji wurde übrigens wieder besiedelt. Mhm. Auch das ist ein Thema, was ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, weil die Leute immer ganz begierig nach den Fresken und Statuen von 79 nach Christus gegraben haben. Haben sie das alles andere ein bisschen außer Acht gelassen. Aber die Leute kommen zurück. Es wird dann eher so eine Art improvisierte, fast slumartige Siedlung erstmal, die sich dann so langsam entwickelt. Es wird nie wieder eine richtige Stadt, ja, das muss man sagen. Pompejis letzter Sommer, ich glaube, ja, das letzte, das ist gar nicht gegen die Hoffnung gemeint, sondern im Gegenteil. Also es gibt manchmal so Geschichten, vielleicht kennen es manche auch aus ihrem persönlichen Umfeld. Manchmal geht jemand zum Arzt und der sagt, ja, sie haben nicht mehr so viel Zeit zu leben, ja. Krebs oder so. Was macht das? Das ist natürlich schrecklich. Ja. Aber auf eine gewisse Weise bringt es uns dann etwas zu Bewusstsein, was natürlich für uns alle gilt. Wir haben ja alle eine gewisse Zeit. Und natürlich, wenn das jetzt dann irgendwie 6 Monate sind, dann geht es wirklich hart auf hart. Im Grunde ist es aber unsere menschliche humana conditio, also die Bedingungen, denen wir halt unterworfen sind. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dieser Endlichkeit, was in Pompeji eben so stark ist, ja, weil man da eben sieht, was passiert, wenn jetzt plötzlich so ein Schnitt gemacht wird, dass das unheimlich befreiend auch sein kann, auf eine Weise zu sagen, wann leben wir denn? Ja, jetzt. Also dieses ständig sehr weit in die Zukunft denken und auch in die Vergangenheit, sage ich jetzt gegen meine eigene Kategorie, das muss irgendwie relativiert werden, wenn wir wirklich leben wollen.
Ich würde gerne mit Ihnen noch den Begriff Heimat einmal so ein bisschen definiert bekommen von Ihnen. Sie sind jemand, der seine Herkunft in Weingarten hat, im Oberschwäbischen, wie Sie schon deutlich gemacht haben. Sie leben seit Jahren in Italien. Sie sind gedanklich, wie Sie deutlich zum Ausdruck bringen, oftmals in einer ganz anderen Zeit unterwegs. Was ist für Sie Heimat?
Ja, in Weingarten geboren, im Krankenhaus, dann in Wilhelmsdorf, kleiner Ort, in Oberschwaben aufgewachsen. Für mich ist das irgendwie, ich komme sehr selten dorthin zurück. Manchmal ist es ein unheimlich starkes Gefühl. Also für mich wäre natürlich jetzt eigentlich die Heimat Italien. Ich bin jetzt italienischer Staatsbürger, haben 2 Kinder, die sind quasi dort aufgewachsen, fühlen sich mehr als Italiener denn als Deutsche. Und ich bin dort super aufgenommen worden. Also ich fühle mich da total wohl und zu Hause, würde ich sagen. Aber Heimat, Heimat ist das, was allen in die Kindheit geschieden hat, aber wo noch niemand war. Also diese Form von Heimat, ich glaube, das ist ganz stark. Das ist das Oberschwäbische, diese Landschaft. Und das hat sich einfach total in mich, in meine Seele eingegraben. Und je weiter ich weg bin, desto stärker wird das. Also ich habe zu Hause auf dem Klavier so ein ganz kleines Schwarz-Weiß-Foto stehen von dem Gernberg da bei uns in der Nähe mit Schnee und ein bisschen Nebel und eigentlich nicht, überhaupt nicht, aber es ist überhaupt nicht schön jetzt, nicht idyllisch, aber das trage ich sozusagen mit mir rum, ja. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr weggehen. Ja. Ich finde, das ist vielleicht bei mir sehr viel stärker als bei Freunden und Freundinnen, die aus der Kindheit, die da geblieben sind, die sind da fröhlich groß geworden oder manchmal auch traurig hin und wieder und haben Kinder und ihre Jobs und Berufe und ihr Leben. Und ich glaube, bei mir ist das so stark, weil es eben so ein Sehnsuchtsort ist.
Aber es ist schon ganz klar ein Ort für Sie. Es könnte ja auch genauso bei Ihrer Arbeit eine Zeitspanne sein, oder dass Sie sagen, Heimat ist für mich, sind für mich die Erinnerungen aus meiner Kindheit. Also, dass es einen zeitlichen Rahmen eher gibt für diesen Begriff. Das haben Sie nicht, sondern es ist...
Ja, also Kindheit auf jeden Fall, aber Kindheit in dem Sinne, dass es die Welt ist, in die ich als Kind geworfen wurde. Die Welt, die jetzt auch langsam entschwindet, ja, so wie es in den 80er Jahren Oberschwaben war. Da war noch viel, ja, aus der Nachkriegszeit und auch noch davor, die alten Bauernhöfe, die alten Wirtshäuser und so. Ja, also auch die Sprache, ja, die ganze Atmosphäre, die Traktoren auf den Feldern und die Kühe und die Äpfel, ja, und der Most und so weiter. Also diese ganze Welt, das steckt eigentlich drin und gar nicht jetzt so sehr meine persönliche Kindheit.
Als Archäologe könnten Sie allerdings auch dort arbeiten, oder?
Ja,
es gibt genügend zu entdecken.
Ja, dann, wenn am Landesdenkmalamt vielleicht mal eine Stelle frei wird, kann ich mich hier vielleicht bewerben. Ja, also ich glaube, ich hatte immer auch die Sehnsucht, eben rauszukommen. Und Archäologie als Reise nicht nur örtlich, Italien, Mittelmeer, Griechenland, ja, Ägypten, das ist ja auch ein ganz anderes Umfeld, eine ganz andere Landschaft und natürlich hat das dann auch eine ganz andere Geschichte und auch zeitlich dann in ferne Vergangenheiten abzutauchen. Und es kommt eben das Mittelmeer, der Mittelmeerraum ist wirklich eine wahnsinnig interessante Gegend für die ganze Menschheitsgeschichte, was da sich abspielt um die Küsten dieses relativ kleinen Meers und was dann natürlich auch irgendwann in Oberschwaben ankommt. Also das hat mich immer extrem fasziniert.
Gabriel Zuchtriegel, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit und vielen Dank, dass Sie uns ein Stück Pompeji weiter offengelegt haben.
Danke euch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.